Diese neuen Kombinationen wurden möglich, weil die Schockwellen der Revolution religiöse Erfahrungen zum Teil von den Institutionen theologischer und kirchlicher Autorität gelöst und es ihnen so ermöglicht hatten, in die Welt auszuströmen. Das Schwinden der kirchlichen Autorität ging Hand in Hand mit einer Ausdehnung religiöser Empfindungen. Die Folge waren der Verlust der Sicherheit und eine Vervielfältigung der Möglichkeiten. In seiner Einleitung zur französischen Ausgabe von Mickiewiczs Buch beobachtete der liberale katholische Publizist Charles Comte de Montalembert, dass Exil mehr als nur eine räumliche Vertreibung sei. Es könne sich auch auf jene beziehen, die sich psychologisch von der religiösen Gewissheit ausgeschlossen fühlten. Die moderne Gesellschaft, erklärte er, enthalte mehr Vertriebene, als man meinen sollte. Seelen, die sich selbst nach schwerem Ringen von ihrem jugendlichen Enthusiasmus, von ihrem alten Glauben verbannt sähen. Welche Formen sie auch annahmen, religiöse Empfindungen unterschieden sich insofern von politischen oder sozialen Institutionen, als sie tendenziell das menschliche Dasein in den größtmöglichen kosmologischen Rahmen einbetteten. Sie verknüpften konkrete politische Ansprüche mit Diskussionen über die Reise der Menschheit durch die Zeiten. Gegen Ende seines Buchs »Garantien der Harmonie und Freiheit« 1842 wechselt der deutsche Radikale Wilhelm Weitling in einen prophetischen Ton. »Ein neuer Messias wird kommen«, versprach er, »um die Lehre des Ersten zu verwirklichen«, womit Weitling eine sozialistische Lehre meint. »Er werde den morschen Bau der alten gesellschaftlichen Ordnung zertrümmern, niedersteigen von den Höhen des Reichtums in den Abgrund des Elends, unter das Gewühl der Elenden und Verachteten und seine Tränen mit den ihrigen vermischen. Und die ganze Welt werde den zweiten Messias erkennen, größer als der erste.« Wenn man die Kraft der Politik, Ansprüche durchzusetzen, derart überhöhte, so hatte das potenziell einen polarisierenden Effekt, weil religiöse Argumente häufig politische Themen mit Fragen der kollektiven Erlösung und Verdammnis verknüpften. Es machte einen Unterschied, ob Personen konservativer Gesinnung Revolutionäre als irregeleitete Einzelpersonen betrachteten oder ob sie diese für satanische Rebellen gegen Gott hielten. Der Anstieg kulturell konservativer katholischer Erneuerung in Westeuropa erfüllte liberale Protestanten mit blankem Entsetzen, weil er darauf schließen ließ, dass sich die welthistorischen Räder der protestantischen Erleuchtung nunmehr rückwärts drehten. Für katholische Konservative, die von den säkularisierenden Wirkungen der Französischen Revolution oder der Julirevolution von 1830 abgestoßen wurden, waren liberale Kirchengegner gottlose, zur Hölle verdammte Schurken, Bastarde einer pervertierten Vernunft, mit denen man auf keinen Fall Pakte oder Kompromisse schließen dürfe. Von Spanien bis Preußen, über die Schweiz und Frankreich wurden die Wortgefechte unter rivalisierenden Parteien mit religiöser Sprache ausgetragen. Und während sie sich weiter aus dem Orbit der kirchlichen Autorität entfernten, hörten religiöse Intuitionen auf, doktrinär zu sein und wurden zu etwas, das Harold Bloom »verschüttete Poesie« nannte, oder zu Quellen der Fantasie, Brücken zwischen historisch begründeter Argumentation und dem Glauben an eine transzendente Ordnung.